Konuta gehören.
Okay, also. Moment, jetzt stopp. Da sind wir in unserer Halloween-Ausgabe. Wir sprechen heute über den gruseligsten Film, den wir uns so vorstellen können. Wir verraten nicht, was es ist, aber es wird sehr, sehr gruselig. Und wir sprechen über Simpsons heute und über Tarantino. Oh mein Gott, so viel in dieser Episode. Bleibt dran, jetzt gleich bei Super, dem Film-Podcast.
Hallo, ich bin ein Zombie.
Super, der Filmpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Super, dem Podcast, in dem wir über Filme sprechen, die schon längst aus dem Kino raus sind. Ich bin Joe und bei mir heute ist
Anja.
Hallo Anja, wie geht's dir?
Gut geht's mir und dir?
Mir auch.
Es ist Halloween.
Der unser Lieblingsfeiertag. Auf jeden Fall. Mensch, wir sitzen ja hier, muss ich einmal ganz kurz dazu sagen, bei Anja und Tom zu Hause am Küchentisch und ihr habt das ganz toll dekoriert hier, also wirklich Halloween-mäßig.
Ja,
ich bin total beeindruckt.
Wir sind Halloween-Nerds.
Was sieht wirklich toll aus. Also ich meine, wir haben hier, hängt so ein Skelett von der Lampe und ist das mit den Spinnenweben, habt ihr nicht sauber gemacht?
Oder die Spinnenweben sind echt, ja.
Die sind, okay, wow, ja, krass. Mhm. So gut,
gute Planung. Wir machen das extra für Halloween.
Mhm. Ja. Das sieht richtig gut aus. Und ich meine, das passt auch super zu deinem Kostüm. Mhm.
Also extra für heute Abend.
Muss man echt mal sagen, so für euch Hörer, ihr könnt das ja jetzt gerade nicht sehen, wie Anja verkleidet ist. Man hat ja immer diese Kostüme mit Slutty so und so und ich muss sagen, Anja, die hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Also dieser Hexenhut, ich meine, klar, der ist so ein bisschen Standard, aber der Rest, holla die Waldfee und dazu das Make-up, muss ich sagen, wow.
Ja, also ja. Mir gefällt dein Britney Spears Schulmädchen-Look hier auch sehr, sehr gut mit der Perücke und den Zöpfen und
dem
karierten Rock. Ja.
Ja, sehr cool, dass du das erkannt hast.
Packst du nachher auch noch eine Tanzeinlage aus dann?
Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen was einstudiert und vielleicht nachher könnte ich auch noch ein Slave for you sein. Kopfschütteln bei Anja.
Sag mal. Voll Idiot.
Das ist übrigens Tom, der Podcaster. Was hat es mit dem Kopftuch auf sich?
Darf ich das sagen? Ich dachte, das ist nicht politisch korrekt. Gerade habt ihr mich noch angemault, dass es nicht politisch korrekt ist.
Wir lassen es dabei, so Tom hat ein Handtuch auf dem Kopf.
Und das ich habe eine russische Oma, sage ich jetzt einfach, damit mich niemand ankarren kann. Und das ist der Style meiner Oma. Schönes Kopftuch und so. Ich habe mir auch einen Fake-Bauch nochmal umgebunden, weil ich nicht fett genug dafür bin, um die Matroschka zu machen.
Ich habe vorhin behauptet, ich hätte eine italienische Oma, als ich Gnocchi gemacht habe. Ich habe aus altem Kartoffelpüree, das wir gestern gegessen haben, habe ich heute Gnocchi gemacht. Und das ist ein Rezept meiner italienischen Großmutter. Und dann meinte meine Freundin, was, du hast eine italienische Großmutter? Ich meinte, ja, wir können sie ja anrufen. Dann würde sie wahrscheinlich sagen, wer ist die Hexe da hinten im Hintergrund? Nicht so. Glaub mir keiner, oder? Mhm. Okay, ich habe keine italienische Großmutter und ich glaube, italienische Großmütter wären auch viel, viel netter als das, was ich mir so vorstelle als italienische Großmutter.
Es ist der Abend vor Halloween.
Wenn das rauskommt, ist es Halloween tatsächlich.
Genau. Also,
wir nehmen das hier auf, wirklich eine Stunde vor Halloween und bringen das sofort live. Das heißt, ihr hört diese Folge heute an Halloween.
Wir sind so up-to-date wie noch niemals zuvor.
Ich hoffe, also wenn das alles klappt, dass wir das direkt nachher hochladen können. Und wir haben natürlich gedacht, hey, wir müssen eine Halloween-Folge machen.
Auf jeden Fall.
Und wir sind natürlich so, was gruselige Filme angeht. Was ist der gruseligste Film, den du je gesehen hast?
Das ist definitiv, also ich bin da echt eine Pussy. The Sixth Sense, der ist schon sehr, sehr gruselig, aber das ist auch wirklich, also der war wirklich schlimm für mich. Ich bin da aus Gruppenzwang ins Kino gegangen damals und fand es richtig, richtig schlimm.
Und du hast den im Kino gesehen?
Ich habe den im Kino gesehen und der jagt mich heute noch, der Film.
Ach, scheiße, okay.
Ja, ist richtig schlimm.
Ja.
Also, und bei dir so?
Bei mir, also ich bin auch kein Fan von gruseligen Filmen, vor allem im Kino. Ich krieg da mega Schiss. Es gab so eine Zeit lang, da haben wir so Videoabende gemacht und sehr viel halt so Romero-Zeugs geguckt und halt so der Der Klassiker, Teenager sind im Wald, der Schwarze stirbt zuerst,
Ja,
danach die
ja.
dumme Blonde und
Natürlich,
so,
das hat man
ne?
auch alles gesehen. Ja.
Und das haben wir sehr viel geguckt, aber das hat mich so am Fernsehen, hat mich das nie so getriggert oder halt in so einem Videosetting fand ich das gar nicht so schlimm, sondern eher lustig. Der Film, den ich tatsächlich im Kino auch am gruseligsten fand, war Boogeyman. Ein Film, der, glaube ich, auch total in Vergessenheit geraten ist.
Habe ich nicht gesehen.
Hast du auch nichts verpasst eigentlich? Es geht um einen Typen, der als Kind ein Erlebnis hatte mit dem Buhmann, also halt dem Boogeyman, der im
Warum
Kleiderschrank
erzählst du
wohnt.
das jetzt übrigens?
Und der im Kleiderschrank
Warum
wohnt.
erzählst du das jetzt?
Und
Da habe ich jetzt die ganze Nacht was von.
aber ich erzähle es doch nur, du siehst es ja nicht. Und ich
Ja, aber
musste
ist
das
doch
im Kino
egal.
sehen. Das war so schlimm. Und das waren richtig gruselige Szenen. Das war, darf ich die
Nee, das
eine
glaub
gruselige Szene aus
nein.
dem. Okay,
Nein.
dann erzähle ich eine ungruselige Szene. Und zwar, der hat so viel Angst, dass er als erwachsener Mann auch keine Schranktüren mehr hatte. Das
Das
heißt,
kann ich total
der hat in
verstehen.
der Küche alle Schranktüren abgeschraubt und hat als Kühlschrank so einen Glaskühlschrank, damit halt im Kühlschrank nicht der Boogeyman sich
Ja.
verstecken kann.
Ich gucke auch, wenn ich gerade, wenn ich alleine zu Hause bin, gucke ich hinter jeden Vorhang, hinter jede Tür.
Das kann ich sehr gut
Das
nachvollziehen.
ist,
Das
ich
mache ich
bin
auch
froh, dass wir
manchmal.
keinen Duschvorhang mehr haben, sondern jetzt eine durchsichtige Tür in der Dusche, damit ich da nicht mehr hintergucken muss. Damit da ist jetzt ein Angstpotenzial ist weniger jetzt bei mir.
Das ist gut, das ist gut. Das heißt
Ja.
also, ihr merkt schon, wir haben es nicht so sehr mit krassen Horrorfilmen. Das heißt, wir haben uns heute auf den gruseligsten Film geeinigt, den wir hier ohne Bedenken und ohne Albträume besprechen können. Anja, welcher ist es?
Wir sprechen heute über Shaun of the Dead, einen großartigen britischen Film aus dem Jahr 2004.
Achtung, eine wichtige Durchsage. Diese Nachricht dient Ihrer eigenen Sicherheit. Unser Land befindet sich in einer Krise. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Falls Sie in eine bedrohliche Situation geraten, ist es wichtig, dass Sie nicht in Panik ausbrechen.
Um Himmels Willen, sein Arm ist ausgerissen!
Also, ihr hört schon, hier geht es heute ordentlich ab mit diesem Film, den wir uns ausgesucht haben. Wie vorhin gesagt, es geht um Shaun of the Dead aus dem Jahr 2004 vom Regisseur Edgar Wright. In den Hauptrollen Simon Pegg und Nick Frost. Es geht um den Tag, wo die Zombies auf die Erde kommen. Simon Pegg spielt den ja typischer liebenswerter Loser Sean, der normaler Angestellter
Ach,
ist.
darum heißt er Shaun of the Dead.
Ah.
Sorry, das musste kommen.
Sean ist normaler Angestellter, hat eine Freundin, Liz, und wohnt mit zwei Freunden zusammen. Einer davon ist Nick Frost, der ein Vollversager ist. Und ja, während so ein bisschen erzählt wird in dem Film, wie Seans Leben so ist, dass sein Job ziemlich lame ist und dass seine Freundin unzufrieden ist, weil sie irgendwie jeden Abend immer nur im gleichen Pub hocken. Bahnt sich so ein bisschen an, kriegt man immer so ein bisschen mit, dass da jetzt irgendwas passiert, irgendwie Außerirdische auf der Erde landen oder Leute auf einmal krank werden, gebissen werden und auf einmal tauchen da die Zombies auf. Und Sean und sein Kumpel, wie heißt der, Ed heißt er,
Genau,
der
Ed heißt
echt
er.
ein ziemlicher Idiot ist eigentlich. Sehen dann auf einmal so eine Zombie-Frau in ihrem Garten und Zombies überall und versuchen sich dann gegen die zu wehren und ihre Liebsten zu retten. Also zuerst fahren sie dann zu Seans Mutter und stellen dann fest, dass sein Stiefvater ge bereits gebissen wurde und kamen den dann aber doch noch mit und fahren dann zu seiner Freundin Liz, die sich eigentlich schon von ihm getrennt hat und versuchen die noch zu retten und dann nehmen sie noch ihre Mitbewohner mit, auch ein Pärchen. Und dann versuchen sie irgendwie den Weg durch die Zombie-Massen zu finden, um sich eben in diesem Pub, wo sich Sean und Ed jeden Abend treffen,
The Winchester.
The Winchester, zu verbarrikadieren. Und das gelingt natürlich alles nicht so genau, aber so ganz so viel wollen wir jetzt hier auch nicht verraten an dieser Stelle.
Es gibt ein Happy End, kann man glaube ich sagen.
Ja.
Und, ja, relativ, relativ. Und ja. Ich meine, Edgar Wright hat das Genre, in dem der Film sich bewegt, als Rom-Som-Com beschrieben, als romantische Comedy
ich sehr schön, ja.
mit Zombie-Elementen. Tatsächlich sogar eigentlich als Film, in dem es um Beziehungen geht, der als Zombie-Film, als Katastrophenfilm verkleidet ist. Ja. Das heißt, du gehst ins Kino, denkst, oh, jetzt gucke ich einen schönen Zombie-Film und am Ende guckst du eine Rom-Com.
Genau. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also es ist ein sehr schöner, sehr typisch britischer Film auch, der viel Spaß macht, der diese, klar, diese Zombie-Elemente kann man jetzt irgendwie, klar, nervt einen das irgendwie mal, aber damals war ja auch noch nicht so der Overload davon in 2004. Und das ist alles echt gut gemacht und es ist eine süße Story, gute Charaktere. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe und eben auch um die Zombies und wie Sean auch so ein bisschen über sich hinaus wächst in dieser Zeit und eben nicht nur
auf jeden Fall.
Ein loserhafter Angestellter ist, für den seine Freundin ihn hält und die halt so mehr vom Leben will.
Auf jeden Fall. Und was ich so toll fand, dass sie es dann nochmal erzählt haben, dass tatsächlich die Freundschaft zwischen Simon Pegg, also Sean und Ed, Nick Frost in dem Film tatsächlich basiert auf einem echten Zusammenleben, das Nick Frost und Simon Pegg hatten, als sie als noch relativ erfolglose Schauspieler zusammengelebt haben. Und die ganze Freundschaft basiert eben...
Und die sich auch Film jeden Abend in einem Pub getroffen haben, genau. Wo sie dann eben auch Pubquizze gemacht haben und so. Und Edgar Wright, der auch sehr eng mit den beiden befreundet ist, das hat das, diese, dieses ganze, diese ganze Dynamik ist darüber ja davor inspiriert
da,
worden.
Die lebt dadurch. Leben. Die lebt dadurch. Und,
genau.
Und man muss auch sagen, Simon Pegg und Edgar Wright haben den Film zusammen geschrieben. Ja, ich meine, Edgar Wright ist ja sowieso ein begnadeter visueller Regisseur,
mega.
Also glaube ich einer der besten Filmemacher, die es aktuell so gibt oder auch seit 20 Jahren gibt. Edgar Wright hat eben diese wunderbare Gabe, Geschichten und Gefühle und Szenen und so Entwicklungen auch visuell zu erzählen. Das heißt, es gibt nicht Szenen, die irgendwie im Drehbuch stehen und dann wird halt die Kamera für 30 Sekunden auf irgendjemanden gehalten und dann passiert das irgendwie schon so, sondern da sitzt wirklich jede Szene, jeder Übergang erzählt irgendwas. Und es macht einfach ganz, ganz viel Spaß zu gucken. Also das ist so ein Film, finde ich, wo man hingucken muss. Und ich habe ganz wenig Regisseure, wo ich wirklich sage, so, da möchte ich jetzt die ganze Zeit hingucken.
Ja.
Und gucke jetzt eben nicht auf mein Handy, während ich den Film gucke, sondern bin die ganze Zeit gebannt am Bildschirm. Weil wenn ich da auch nur eine Sekunde verpasse, dann verpasse ich halt einen coolen Moment in dem Film.
Genau, man merkt auch, da ist der Humor spielt auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also Ebenen, wenn ich da an diese Szene denke, wo er am Tag, nachdem die Zombies aufgekreuzt sind, wo er noch gar nichts davon mitbekommen hat, läuft er halt irgendwie verschlafen von seiner Wohnung in seinen Shop, wo er täglich einkauft und kriegt überhaupt nicht mit, weil er so, so vertieft ist in die Trennung von Liz, dass um ihn rum Zombies sind, dass Gegenstände durch die Gegend geschmissen wurden, dass da immer mehr Zombies auftauchen und dass sein Laden, der Shop, der ist total leer, da sind Blutflecke überall und er läuft da rum, er kriegt das alles gar nicht mit und dann hast du halt so eine Slapstick-Ebene, wo er dann eben auf dem Blut ausrutscht wiederum und das ist sehr, sehr lustig. Also einmal diese Ebene Slapstick, dann diese Ebene, dass er einfach nichts mitkriegt und das ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr cool gemacht.
Das Tolle an der Szene ist, das ist natürlich auch so ein Markenzeichen von Edgar Wright, der One-Shot.
Ja,
also wer Baby Driver gesehen hat, auch großer, riesen erfolgreicher Edgar Wright-Film. Was hat Edgar Wright noch gemacht? Er hat
Edgar Wright hat auch im Fernsehen angefangen. Es gab auch eine Comedy von mit ihm und Simon Pegg und noch anderen Darstellern, die auch im Verlauf des Films noch weiter auftauchen in Nebenrollen. Genau, die habe ich selber auch noch nicht gesehen, klingt aber auch ganz spannend. Also muss man sich auch mal angucken. Ende der 90er, Anfang 2000er war das, glaube ich.
Genau, genau. Scott Pilgrim vs. The World.
Genau.
Also, ich merke schon, es gibt einige bekannte Titel, die Edgar Wright gemacht hat, und es gibt immer so bestimmte Stilmittel, die wieder auftauchen. Und eben das, was die Szene, die Anja gerade beschrieben hat, eine der ersten Szenen im Film, hat eben dieses, ja, diesen Signature-Style von Edgar Wright, dieser One-Shot, der aber auch nicht nur irgendwie gut gefilmt ist, sondern der halt auch ga auf ganz vielen Ebenen witzige Sachen erzählt und einfach total viel Spaß macht zu gucken, weil eben Simon Pegg nicht mitbekommt, dass er mitten in der Zombie-Apokalypse sich schon befindet, dass er durch die Zombie-Apokalypse durchläuft und einfach total verkatert ist und einfach nur zum nächsten Späti will oder zum nächsten Markt will, um ja, sich was zu besorgen. Und
Was besorgt er sich denn da, Johannes?
Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Ich habe noch einen Fun-Fact zu genau dieser Szene. Weißt du, worauf diese Szene basiert? Und zwar auf einer Erfahrung, die Edgar Wright 2001 selbst gemacht hat. Und zwar hat der die Maul- und Klauenseuche verschlafen.
Richtig,
Der war
stimmt,
einfach
genau.
die ganze Zeit verkatert oder betrunken und hat halt den Fernseher nicht angemacht und hat halt nicht mitbekommen, dass Maul- und Klauenseuche ist. Und hat dann irgendwann den Fernseher angemacht und gesagt, warum verbrennen die denn da die Kühe? Und sich einfach gewundert, was da jetzt passiert in der Welt. Und sich dafür dann oder durch diese Situation inspirieren lassen, ja, für den Fall, dass mal jemand die Zombie-Apokalypse
Das ist
verschläft
schon
und
eine
das
sehr,
dann
sehr gute
später
Idee.
mitbekommt. Genau.
Ja.
Ja, aber was besorgt er sich da? Das ist eine sehr gute Frage, denn die Kenner unter euch wissen es wahrscheinlich, der Film Shaun of the Dead ist Teil einer Trilogie der sogenannten Cornetto-Trilogie oder
Three Flavors of
Three Flavors of
Cornetto.
Cornetto
Genau.
Trilogy. Ja,
Und das ist
Trilogy, sorry.
der erste Film der Trilogie. Und Cornetto, warum Cornetto?
Weil eben der Hauptdarsteller sich ein Cornetto-Eis besorgt. Auch das basierend auf einer, ich weiß nicht, war es Simon Pegg oder war es Ed
Nee,
Wright?
Edgar Wright war das selber.
Edgar Wright.
Für den ist das irgendwie so ein Katerfrühstück.
Das ist auch
Das
absurd,
ist,
oder?
also
Ein Cornetto
ich
als
brauche, wenn ich einen
Katerfrühstück.
Kater habe, brauche ich irgendwie ein dickes Schnitzel oder ein Sandwich mit Schinken und Käse, und Edgar Wright isst ein Cornetto und hat das dann eben zu so einem Character-Trademark für, nicht für Simon Pegg, sondern für den Charakter von Nick Frost gemacht.
Stimmt, genau. Der bittet dann Sean, ihm das
Ein
Cornetto
Cornetto
mitzubringen.
mitzubringen,
Genau.
genau.
Die anderen beiden Filme der Cornetto Trilogy. Und dann machen wir ein kleines Ratespiel. Wir haben heute ein Quiz hier. Und zwar muss Tom, der Podcaster, die Geschmacksrichtungen erraten. Also, Shaun of the Dead ist der erste Film der Cornetto Trilogy. Der zweite Film Hot Fuzz.
Auch sehr, sehr lustig.
Ja, ein Cop-Comedy eigentlich.
Ja.
Also, Actionfilm, Cops, die irgendwie total drüber sind und.
Mit einer jungen Olivia Colman, die ich ja auch sehr liebe, die in
Stimmt,
einer
ja.
sehr, sehr kleinen Rolle auftaucht als Polizistin und die unglaublich lustig ist. Und die ja mittlerweile Oscar-Preisträgerin und ein großer Star geworden ist.
Ja.
Aber ja.
Und der dritte Film von 2013, The World's End, worum geht's?
Den habe ich selber auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Habe ich
Nein,
heute
der ist
festgestellt.
grandios, der ist
Ja.
grandios. Es geht also, der Name The World's End basiert auf einem Pub in einem kleinen Ort, in dem es tatsächlich ich weiß gar nicht, wie die es nennen, den 12-Mile-Walk oder so. Oder nee, The Mile. Ich habe vergessen, wie der wirklich heißt. Also es gibt es in echt. Da gibt es auf einer Meile gibt es 12 Pubs. Und was du machst, ist, du sollst an einem Abend alle 12 Pubs abklappern, eben in jedem Pub ein Bier trinken und am Ende landest du im World's End.
Aber das scheint doch eigentlich machbar, oder? 12 Pubs, ein Bier, finde ich jetzt nicht so wild. Aber Johannes, ich habe gehört, du hast da selber
Ich
Erfahrungen
habe da eine
mitgemacht
Story zu, und
mit einem
zwar,
ähnlichen Konzept.
ja, genau. Und zwar, ich habe zu meinem 30. Geburtstag, wurde ich überrascht von ein paar Freunden, natürlich nicht in England, sondern hier in Berlin. Die haben sich mit meiner Freundin verschworen, die haben irgendwann abends geklingelt, meine Freundin so, hier ist deine Jacke, geh mal raus. Und dann standen die vor der Tür, Taxi stand schon da, und einer meiner Freunde hat mir ein Cornetto-Eis in die Hand gedrückt und gesagt, du weißt, was jetzt kommt. Und dann habe ich mein Eis gegessen im Taxi und dann war klar, wir machen jetzt eben diese Bartour durch 12 Bars und trinken in jeder Bar was. Und das ist dann auch eine Weile lang gut gegangen. Das war natürlich, also wir sind es nicht gelaufen, obwohl das vielleicht auch geht, wenn man so Simon-Dach-Straße oder so hier in Friedrichshain abläuft, würde man das hinbekommen. Aber wir sind tatsächlich mit dem Taxi von Bar zu Bar gefahren und wir haben vier Bars. Ja, wir Hipster. Wir haben vier Bars geschafft.
Aber dann habt ihr doch in jeder Bar mehr als ein Bier getrunken.
Wir haben mehr als ein Bier getrunken, wir haben auch Shots und ja, also es war, wir haben das nicht ganz so sauber durchgezogen und wir hatten dann natürlich auch immer so ein bisschen die Taxi-Wartezeiten damit drin. Aber ja, die Tatsache, warum das geendet ist, ist noch viel kurioser und zwar war einer meiner Freunde, der das auch mit organisiert hat, der hatte an dem Abend einen gebrochenen Arm. Und hat es keinem erzählt. Es hat sich einfach durch den Abend geschleppt. Also
der hat sich nicht das an dem Abend zugezogen?
Doch, der hat an dem, ich weiß nicht mehr, ob an dem Morgen oder an dem Abend davor ist er irgendwie unglücklich gestürzt und hat das dann so mit Paracetamol so sich selber wegmediziert, wie auch immer. Und hat dann aber immer mehr gehangen und wurde dann auch relativ bleich. Und dann haben wir ihn an der vierten Bar in ein Taxi gesetzt und gesagt, so, du fährst jetzt hier in die Charité und lässt das angucken. Und dann konnte er sich auch nicht mehr wehren und war dann halt weg. Aber er hat wirklich die drei Bars noch vorher mitgemacht mit einem gebrochenen Arm.
Die haben sich auch gefreut in der Charité.
Ja, vor allem, weil er relativ stark alkoholisiert war schon. Und erklären musste, dass es schon so war, dass er das jetzt unabhängig davon sich zugezogen hat. Die haben sich gefreut und er ist, glaube ich, dann auch eine ganze Weile mit einem geschienten Arm rumgelaufen. Ja, also auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Einfach mal 12 Bars an einem Abend. Mal gucken, ob ihr das schafft.
Genau. Aber zurück zum Cornetto. Wir wollten ja unser kleines Ratespielchen machen.
Haben wir einen Jingle dafür? Das Ratespiel. So, Tom. Hallo und herzlich willkommen Hallo. Zu unserem Ratespiel.
Ja, was? Wer bin? Ja,
genau, pass
ja,
auf. Folgendes. Du weißt ja sicher, du hast ja sicherlich schon gehört in einem Podcast oder so.
Achso, ich muss auch ein Zombie zu spielen.
Achso, Entschuldigung. Also wenn ihr Zombie-Geräusche hört, das liegt daran, dass es Halloween ist und vielleicht hinter euch sich ein Zombie befindet. Nein.
Hilfe, die haben mich ja angekettet und haben gesagt, ich muss Zombie spielen.
Ja, oder so, warum nicht? Da kommen wir gleich zu. Tom, jeder der drei Filme der Cornetto-Trilogie folgt natürlich einer Geschmacksrichtung. Das heißt, jetzt ist natürlich, wie gut kennst du deine Langnese? Quasi jeder Film hat eine eigene Cornetto-Geschmacksrichtung.
Genau, und, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, dass die Filme alle nicht inhaltlich miteinander verbunden sind, sondern sich nur dadurch auszeichnen, dass sie einem bestimmten Motiven unterliegen. Und die Motive sind bestimmt durch Cornetto-Geschmacksrichtungen.
Was denkst du? Shaun of the Dead.
Buttermilch-Zitrone.
Buttermilch-Zitrone.
Haselnuss-Schokolade. Und Erdbeer-Maracuja.
Vielleicht muss man sagen, dass es, glaube ich, in England andere Geschmacksrichtungen gibt als hier in Deutschland.
Okay. Ja, das stimmt. Mindestens eine Geschmacksrichtung davon gibt es nicht in Deutschland.
Vinegar Crisp, Fish and Chips und Kebab.
Warum nimmst du dieses Spiel nicht
Chicken ernst? Denk doch mal an Farben, Tom. Shaun of the Dead. Welche Farbe ist da im Vordergrund?
Chicken Tikka Masala. Ist das beliebteste Gericht in England? Definitiv.
Also, liebe Langnese oder Hals oder wie auch immer das in, wer ist das? Procter & Gamble, glaube ich, ne? Oder Unilever?
Was? Unilever ist das.
Unilever ist das. Liebe Unilever, wenn ihr das hört.
Ach so.
Ja, das braucht man, dann, nachdem man seinen Chicken Tikka Masala Cornetto Eis gegessen hat. Wenn ihr das hört, Chicken Tikka Masala, beliebtestes Gericht mit beliebtester Eissorte in England, unbedingt mal zumindest ausprobieren. Von Ben & Jerry's gibt es das bestimmt, oder? Die haben
bestimmt so Strawberry Cheesecake oder
wahrscheinlich.
So
ist das. Also okay, also Shaun of the Dead. Welche Geschmacksrichtung?
Ja, bestimmt Farbe? Irgendwas Rotes von wegen Zombie-Blut und so.
Genau, und welche Geschmacksrichtung?
Naja, Erdbeer
wahrscheinlich. Erdbeer, sehr gut.
Natürlich.
Yeah.
Darf ich noch die anderen beiden
raten? Ja, unbedingt. Ja.
Hot Fuzz, Polizeifilm.
Ich finde das klingt voll nach Haselnuss-Schokolade. Oder ist es Blaubeer oder was?
Du bist auf dem richtigen Weg. In England heißt der Geschmack, ich verrate es jetzt einfach, der ist Classico. Das ist quasi das Standard-Eis, weil das ist blau. Blaues Cornetto ist Classico und Polizisten sind blau, wegen Sirene und
blau,
so.
Blau, ne? Weil die immer blau sind.
Genau. Und das ist im Prinzip einfach nur Vanille, ne?
Ich glaube, das ist noch nicht mal Vanille, das ist einfach nur Sahne. Nur
Milcheis.
Ja, genau. Milchpulver mit Wasser.
Und das dritte finde ich sehr spannend.
Oh, das ist wirklich spannend.
Das ist, ja, das auch, ist so völlig ausgefüllt.
Den gibt es in Deutschland nicht und den gibt es, ich spoiler das mal, den gibt es in Spanien als Magnum. Und es ist mein Lieblingsmagnum. Immer wenn ich nach Spanien fahre, freue ich mich auf dieses Magnum-Eis, das es in Deutschland nicht gibt.
Es ist auch ein sehr britisches Eis,
voll, ich,
ne? Ja. Von den Zutaten her. Ja. Es ist eine sehr britische Sache.
Vielleicht in Hessen, so in Frankfurt, könnte es das noch geben. Ach, so als Bölle.
Appleboy.
Nee, wenn ich das jetzt verrate, ist es.
Ja, so, da reden wir gleich nochmal
drüber. Ist das Apfeleis?
Nee.
Das ist ja widerwärtig. Apfeleis.
Nee. Aber
wenn du wirklich Apfeleis haben, das ist doch eklig. Oder Appleboy-Eis? Das ist ja noch komischer.
Nee, das ist ganz falsche Richtung.
Ach so, ich dachte ja. Frankfurt. Wegen ja, Würsteneis.
Ich weiß auch nicht, was er
Frankfurter
meint.
Würsteneis.
Ich komme gleich aufs Zeug.
So Wiener Würstchen.
Lieber Hesche, ihr wisst das schon. Geschmacksrichtung, Süßigkeit.
Essig. Was denn? Die machen doch Essig auf die Chips. Ich finde es ganz geil.
Nee, also was Süßigkeiten betrifft, was ist denn so eine typisch britische Süßigkeit?
Marihuana.
Oh, du bist nah dran. Marihuana ist nah dran.
Was? Nein, was ist. Ja, was typisch britische Süßigkeiten, ne? Irgendwelche Kekse.
Okay, Biscuits! Wir machen mal die Herleitung über. Dürfen wir The World's End spoilern? Es kommen Außerirdische drin vor. Oh, Spoiler Alert. Und Außerirdische sind ja. Welche Farbe haben Außerirdische, Tom?
Grün.
Richtig. Und welches Eis ist grün?
Apfel.
Nein.
Natürlich ist Apfeleis grün.
Ja, aber darum geht's jetzt nicht.
Waldmeister.
In England, welches Eis ist ein Waldmeister?
Keine Ahnung.
In Sachsen-Anhalt ist Waldmeister Eis.
Ich gebe dir mal einen Hint. After Eight.
Oh, ach so, Minze natürlich.
Ja, Minze.
Minze.
Grüne Soße?
Ja, aber da ist doch keine Minze drin.
Natürlich ist da Minze.
Nein.
Drin. In grüner Soße ist doch keine Minze, oder?
Das recherchieren wir.
Grüne Soße ist auch.
Da ist keine Minze drin.
Also liebe Frankfurter, wenn ihr das hört, bitte mal Bezug nehmen.
Ja, du sagst aber immer, dass du das
nicht leiden kannst. Ja, stimmt, unsere ist ein bisschen anders.
Aber ich hab grüne Soße, ja, halt in Mainz. Also Mainz ist auch nicht mehr Hessen. Ja. Aber da gibt es
Da darf man nicht drauf vertrauen. Es ist keine Minze in grüner Soße.
Ich bin der Meinung, da ist Minze in grüner Soße.
Da ist keine Minze drin in der grünen
Soße. Okay, der Podcast ist hier mit vorbei.
Da ist keine Minze drin.
Okay, gut, dann gebe ich jetzt Anja an der Stelle
was
mal
ist
recht.
Denn mit weil dir, du Johannes?
Hast, hallo, ich habe schon grüne Soße mit Minze gegessen.
Ja, in Mainz.
Ja, in Mainz.
Da ist, die haben überhaupt keine Ahnung von grüner Soße.
Ich weiß, Mainz ist auch nicht mehr in Hessen, aber das ist,
so.
Man kann Hessen sehen von Mainz aus. Ich habe von dem, nee, das stimmt nicht, aber ich habe schon mal von einem Hotelzimmer aus Hessen gesehen in Mainz. Anyway, Three Flavors of Cornetto Trilogie. Tatsächlich, übrigens, Fun Fact, ich weiß nicht, ob du es wusstest, basierend auf der Three Colors Trilogie.
Natürlich.
Von Krzysztof Kieslowski.
Ja.
Ich weiß nur, dass Juliette Binoche mitgespielt hat.
Ja.
Ich habe keinen der Filme gesehen.
Drei Farben Blau, drei Farben Rot oder wie auch immer, ne?
Genau.
Französische
genau,
Arthouse.
Genau. Rot, Weiß und Blau. Also die Trikolore, die berühmte französische Flagge bilden dann oder wird gebildet durch diese drei
das
Filme.
Das war mir gar nicht klar, stimmt.
Es geht sogar thematisch um Egalität, Liberté und was ist die dritte?
Fraternité,
genau. Also das sind die Themen, die in den Filmen behandelt werden. Wahrscheinlich ein Film, den wir hier, oder eine Filmtrilogie, die wir hier nicht so schnell besprechen werden. Aber Julien Binoche. Ist cool, oder?
Schön, ich bin auch schon ganz gut, ja.
Ja,
finde ich auch
da,
gut.
Darf ich euch nochmal sagen, ihr treibt ganz schön oft weg von dem Film.
Das kann passieren, weil was geht dann erst los, wenn ich jetzt erzähle, dass Quentin Tarantino Shaun of the Dead zu seinen Top 20 Filmen, die nach 1992 gedreht worden
sind. Warum das eine Zäsur ist, weiß ich auch nicht so genau, aber warum er diese Zäsur wählt, aber meinetwegen.
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Aufkommen des neuen Arthouse-Kinos, also was er auch so Reservoir Dogs und so, ne, neue Arthouse und so zu tun hat.
Oder es hat mit der Wende zu tun.
Das kann auch, das wird also auf jeden Fall ist das ein wichtiger Aspekt, also auch das Wegbrechen des sowjetischen Kinos und so, dass das mit Sicherheit, mich würde mal die Top 20 der vor 92 Filme von Tarantino interessieren. Das wäre spannend.
Vielleicht hat er aber auch einfach 40 Filme genommen, die er geil fand und er dachte, 40 Filme ist dann schon viel, ich mache einfach noch den ersten 20 einen Cut und sage dann,
das kann sein.
Dass jeder das Idiot sich über diesen Cut unterhält.
Ja.
Okay, euer Lieblings-Tarantino-Film?
Inglourious Basterds.
Ja?
Ja.
Mhm. Pulp Fiction. Dann.
Pulp Fiction ist gut, ja. Meiner ist Reservoir Dogs tatsächlich. Also,
ja, das ist so eine Nerd-Antwort, aber.
Ja, aber da ist so viel drin und da gibt es so viele Referenzen, also fast mehr als in Pulp Fiction. Und wenn man den gesehen hat, man kann ihn immer verwenden.
Zum Farbschema oder was?
Ja, zum Farbschema, zu der Cop-Geschichte. Allein Steelers Wheelers, Stuck in the Middle, wenn der Song kommt und so. Also da ist schon eine ganze Menge drin und. Ja, ich glaube, das ist ein toller Film.
Ich bin überzeugt. Seid ihr auch überzeugt von Johannes?
Lasst uns in den Kommentaren. Haben wir eigentlich Kommentare? Das wollte ich euch sowieso mal fragen, weil wir können ja jetzt nicht so YouTube-mäßig hier anfangen mit lasst uns ein Like, lasst uns ein Kommi da. Weil es gibt ja auch. Also ich höre es.
Nee,
ich
hör das machen wir nicht. Wir wollen die Meinung von anderen Leuten nicht hören.
Das stimmt. Wir haben ja auch keinen Twitter oder Instagram oder so. Sollen wir mal sowas wie ein Instagram oder ein Twitter oder ein Tumblr machen oder eine MySpace-Seite?
Ja, wir machen eine MySpace-Seite. Ja, sehr gut. Das finde ich super. Folgt MySpace uns auf kommt MySpace. Eh nochmal irgendwann zurück.
Ja. Weil, kennst du meine MySpace-URL eigentlich? Nee. Meinen MySpace-Namen?
Nee.
Ich habe mir tatsächlich damals. Nein, viel besser. Ich habe mir myspace.com/Arabella Kiesbauer
registriert damals.
Die Hintergrundgeschichte war, ich war nicht so richtig bei MySpace angemeldet und ich habe dann aber mit jemandem in London mich gut verstanden und dann gesagt, ja, lass mal über MySpace Kontakt halten. Genau, und wir hatten uns noch darüber unterhalten, dass ich irgendwie alle Sendungen von Arabella Kiesbauer auf VHS hätte, was natürlich nicht stimmt, aber das war irgendwie so ein Punkt, um mich interessant zu machen. Und daraufhin habe ich mir dann myspace.com/Arabella Kiesbauer registriert und das war sehr lustig.
Ja. Ja, ihr schweift schon wieder ab.
Ja, wenn ihr wieder abschweift, komm Johannes, Konzentration.
Lass uns über den Film reden. Wir wollen ja euch, unsere Zuhörer, für diesen Film begeistern und vor allem dafür, dass ihr diesen Film schaut. Der ist halt schon jetzt 18 Jahre alt, das heißt, der könnte schon was trinken gehen, der könnte schon ins Winchester gehen.
Der könnte ja auf jeden Fall jetzt
ins Winchester. Darf man in England ab 18?
Ich glaube, da darfst du ab 12 trinken.
Stereotypen-Alarm. Ding, 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 ding. Ja. Du darfst nach 12 nicht mehr trinken. Es gibt ja immer noch Sperrstunde oder wieder Sperrstunde.
Ich finde, der Film ist auch durchaus gut gealtert, wenn man, also das sagt man ja jetzt irgendwie gerne so oft, dass Filme nicht so gut gealtert sind, aber der geht. Der ist zeitlos, der ist kurzweilig. Ich habe mir den vorhin auch einfach nochmal so schnell angeguckt. Da ist jetzt kein großes Drama zwischendrin, beziehungsweise wird das kurz gehalten.
Also warum der, glaube ich, auch so gut gealtert ist, und da gebe ich dir zu 100% recht, warum der so gut gealtert ist, ist, glaube ich, auch, weil der natürlich dieses ganze Genre Zombie-Film extrem ernst nimmt und weil sie auch sehr, sehr viele Anspielungen und Referenzen an andere Zombie-Filme haben. Es gibt beispielsweise natürlich an den Namensvettern, also Dawn of the Dead. Witziger Fakt übrigens, Dawn of the Dead kam zeitgleich mit Shaun of the Dead raus, deswegen musste der Kino-Release 2004 von Shaun of the Dead in the UK um 2 Wochen verschoben werden, damit es eben nicht wie so ein Twin-Film wirkt. Aber klar, an die ganzen George Romero Zombie-Filme gibt es sehr, sehr viele Reminiszenzen, möchte ich behaupten. Mhm. Es gab diese eine Szene, in der Nick Frost ins Telefon brüllt, "We're coming to get you, Barbara!" Und ich habe das nicht gut nachgemacht, oder? Habe ich das gut nachgemacht? Nee, ich habe das nicht gut nachgemacht. Kannst du es besser nachmachen? Nee. Schade.
Darf ich das nochmal versuchen nachzumachen?
Bitte, ja.
Toll. Mit einem britischen Akzent, aber bitte.
Ja.
Ach, ich würde jetzt auf Deutsch gesagt.
Ach so.
Ach, dann nicht.
Nee, mach's mal auf Deutsch, das ist auch cool.
Wir kommen dich holen, Baba!
Ja. Das war besser. Falls ihr es nicht erkannt habt, ein berühmtes Quote aus dem Film Night of the Living Dead, Die Nacht der lebenden Toten, 1968, großer Romero-Film. Und George Romero hat tatsächlich ein privates Screening bekommen. Der hat in einem Kino in der Nähe von seinem Wohnort in Florida, einen Monat vor offiziellem Kino-Release, durfte er den Film gucken. Und ich glaube, der war total angetan, auch von
seinen
dieser
Segen zu geben.
Genau.
Aber sag mal, hast du die ganzen Filme auch alle gesehen, die da zitiert werden?
Nicht alle. Also ich glaube, also Night of the Living Dead habe ich auf jeden Fall gesehen. Dawn of the Dead bin ich mir unsicher, ob ich den geschaut habe. Das habe ich irgendwie, also den 2004er, den habe ich mit Sicherheit vergessen.
Shaun das Schaf.
Sehr gut. Ja, Shaun das Schaf. Gucke ich immer noch jede Woche bei der Sendung mit der Maus.
Gucke ich auch relativ regelmäßig. Ja, es ist auch toll. Auch toll. Aber es gibt auch Anspielungen an Computerspiele. Resident Evil.
Ach was.
Zum Beispiel, ja. Es gibt die Szene im Pub, wo er nach der Sicherung sucht, oder nach diesem zentralen Lichtschalter sucht. Mhm. Und er sieht ihn ja erst, wenn er das Feuerzeug anmacht. Und das ist eben in Resident Evil auch so. Du siehst den Schalter erst, wenn du wirklich die Lichtquelle anschaltest und drauf. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Taschenlampe oder ein Feuerzeug ist in Resident Evil. Das Spiel ist ja auch 100 Jahre alt. Aber ja, das sind so die kleinen Details, die da, wo Ed Wright und Simon Peck darauf Wert gelegt haben, dass die in dem Film stattfinden. Und da kann man sicherlich noch ganz, ganz viele mehr entdecken.
Das glaube ich auch, ja.
Genau. Eine Sache, die ich auch total spannend finde, ist, dass, und auch hier wieder, Attention to Detail, ganz wichtig und große Disziplin von Ed Wright. Jeder, der in dem Film irgendwie eine kleine Rolle hat, ein kleines Extra ist, kommt irgendwann als Zombie wieder.
Ja,
das heißt, alle, die irgendwie mal als Mensch auftauchen, kommen am Ende irgendwie als Zombie wieder. Und das finde ich sehr, sehr witzig.
Ja, das stimmt.
Ja. Auch hier, nächster Fun Fact, der berühmte Wilhelm Scream.
Da musst du mir was von erzählen.
Okay, also der Wilhelm Scream, ich kann die genaue Geschichte nicht, warum der jetzt Wilhelm Scream heißt. Hintergrund ist so ein bisschen der aus den frühen Zeiten. Ja, ich glaube, es kommt aus irgendeinem Kriegsfilm, aus irgendeinem Nazi-Film, wo der wahrscheinlich irgendwie so aus den 40ern, 50ern kommt, wo irgendjemand schreit, und zwar sehr, sehr martialisch schreit. Und dieser Schrei wurde dann später von Filmemachern aufgegriffen, wenn sie eben so ein Soundbit brauchten von einem Schrei, das sie aber selbst nicht aufgenommen haben. Und dann haben sie eben diesen Schrei wieder genommen. Und er wurde ganz, ganz lange recycelt. Und irgendwann in den 80ern oder so ist es mal jemandem aufgefallen, dass das immer der gleiche Schrei ist. Und ab dem Zeitpunkt haben eben dann Filmemacher angefangen, diesen Schrei ironisch zu verwenden. Das heißt, immer wenn irgendwo jemand irgendwo runterfällt oder abgestochen wird oder von einem Panzer überfahren wird oder was auch immer, gibt es diesen berühmten Schrei, der auch sehr ikonisch ist. Und der sogenannte Wilhelm Scream findet natürlich auch in Shaun of the Dead statt.
In welcher Szene?
In einer relativ späten Szene, als die Armee dann auftaucht, um das Winchester zu befreien, glaube ich.
Spoiler nicht zu viel.
Oh, Entschuldigung. Also,
nee. die Armee. So, Spoiler Alert.
Genau.
Spoiler Alert. Jetzt, zu spät. Das hat man davon,
wenn man warum, Anja, warum, bist du bekifft?
Nee.
Warum nicht?
Du bist ja der Podcaster.
Tut mir leid.
Oh, jetzt haben wir den Namen Podcaster verraten. Warum heißt der Podcaster der Podcaster?
Weil ich aus jeder Ecke meines Körpers Marihuana herzaubern kann.
Sehr gut. Warum sind denn eigentlich die Leute Zombies in dem Film? Also, wie das kommt das zu dieser Invasion?
Das ist ja das Lustige, das wird ja gar nicht so richtig erklärt. Immer wenn es Versuche gibt, das zu erklären, dann wird es an dieser Stelle unterbrochen. Da gibt es auch eine sehr ziemlich gute Montage zu Beginn dieser dieses Zombie-Auftauchens, wo eben an dem Morgen irgendwie alle feststellen, auf einmal da passiert jetzt irgendwas, und dann zappt Shaun durch den Fernseher und ist immer abwechselnd bei einem Newsprogramm und bei einem anderen Programm.
Musiksender,
Cartoon, Film, was weiß ich. Und wenn man genau zuhört, ergibt das einen totalen Sinn. Die Gesprächsfetzen, die er da immer wieder aufschnappt. Also es wird an keiner Stelle irgendwie genau erklärt, warum die Zombies da auftauchen. So gegen Ende gibt es eine Theorie, aber man weiß es irgendwie nicht so genau. Am Anfang weiß man nicht, wo die herkommen.
Es gibt tatsächlich auch hier eine Referenz an Night of the Living Dead.
Ach was.
In dem Newsprogramm wird kurz erklärt oder kurz angerissen, dass ein Asteroid über der Erde zerbrochen ist. Auch das der die Ursache in eben dem Romero-Klassiker. Aber es wird nicht weiter erklärt, und genau, es wird immer unterbrochen.
Genau.
Sehr, sehr witzig. Es gab tatsächlich Pläne für ein Sequel. Und
da habe ich, musste ich sehr laut lachen. Mhm. Da musste ich sehr laut lachen, als ich das gesehen habe.
Wollen wir mit Tom raten lassen, wie
ich habe es ihm schon erzählt vorhin, weil ich so gelacht habe und er gefragt hat, was ist los.
Okay. Was hast du mir erzählt?
Wie das Sequel heißen sollte. Es gab Pläne für ein Sequel für Shaun of the Dead. Und
das habe ich vergessen.
Okay, dann lass es raten. Wie heißt das Sequel von Shaun of the Dead?
Warte.
Think Tarantino.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Zombie Fiction? Nee. Shaun Fiction? Nee. Ich muss an Quentin Tarantino denken. Ist das irgendein Tarantino-Name? Nee, ich weiß es nicht mehr. Mm-hmm. Once Upon a Time on Shaun Dead? Dingsbums?
Nicht schlecht. Denk weiter.
Was gab's denn noch für Tarantino?
Liebe Zuhörer, wenn ihr es schon wisst, dann könnt ihr einfach jetzt reinrufen. Wir hören das dann.
Zombie Shaun? Ich weiß es nicht.
Ich hätte dieses Sequel sehr gerne gesehen. Darf ich sagen?
Noch ein Tipp, es kommen auch Zombies vor in dem Tarantino-Film.
Oh scheiße, in welchen Tarantino-Film kommen denn Zombies
vor? Wir haben den auch auf Klassenfahrt gesehen.
Oh fuck.
Im Bus, und zwar die ProSieben-Variante. Das finde ich auch grandios.
Ach so, From Dusk Till Dawn.
Ja, genau. From Dusk Till Dawn. Das ist übrigens auch ein Funfact. Also
aber allem, das sind doch keine Zombies von Dusk Till Dawn, das sind Vampire. Oh, kannst du Vampire von Zombies nicht unterhalten?
Ja, okay. Ist der nicht von Robert Rodriguez auch? Und Tarantino hat nur das Drehbuch geschrieben oder so, ne?
Das stimmt. Ja, ihr habt absolut recht. Und wir haben den mal im Bus, wir hatten ja eine Klassenfahrt nach Irland und da haben wir den im Bus gesehen auf so einem ganz kleinen Mini-Scheiß 9-Zoll-Fernseher. Und zwar die Bearbeitung fürs Free-TV, die irgendwie 20 Minuten später einsetzt. Das heißt, die ersten 20 Minuten des Films sind wegbearbeitet und irgendwie in der finalen Szene sind auch nochmal 20 Minuten wegbearbeitet. Man versteht den kompletten Film nicht mehr. Also der hört irgendwann einfach auf und fängt
aber
irgendwann
wieder an. Aber das heißt, ihr wart irgendwie 15 kleine Jungs im Bus und alle habt ihr gesehen, wie Salma Hayek tanzt und sich den Tequila übers Bein laufen lässt und hattet alle im Bus
einen riesigen Ständer.
Ja. Wir hatten ganz viel Lust auf Tequila in dem Moment.
Ah ja.
Ja. Ich glaube, die Szene haben sie nicht rausgeschnitten.
Warum haben wir eigentlich damals kein Mädchen in diesem Bus gefragt, ob sie mal einen Tequila von ihren Beinen laufen lassen würde. In den Mund von uns.
Weil wir schon damals aufgeklärte und wohlbedachte und wohlerzogene junge Männer, Feministen waren.
Feministen? Genau. Nee. Soll ich sagen? Soll ich sagen?
Nee, sag's mal nicht.
Okay. Apropos Feminismus, ich habe noch einen witzigen Funfact. Und zwar Ed, also Nick Frost in dem Film, hat ja so einen Tick, dass er sich die ganze Zeit immer am Sack kratzt.
Yes.
Du weißt, wie er es gemacht hat,
ja,
oder?
Ich weiß, wie er es gemacht hat.
Wollen wir es sagen, oder ist es zu eklig?
Ich fand es ziemlich lustig.
Ich fand's
er
auch
hat sich einfach jeden Tag die Eier rasiert.
Damit er sich jeden Tag kratzen musste, weil es einfach gejuckt hat. Das ist Dedication, also...
Auf jeden Fall. Ja. Method Acting, würde ich sagen.
Finde ich richtig gut.
Ja.
Ja, also ihr hört, wir haben viel Spaß an dem Film. Es ist ein ganz, ganz toller Film. Ich hoffe, wir haben noch nicht zu viel gespoilert. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Wir wissen nicht genau, wo er streamt. Ihr könnt ihn auf jeden Fall irgendwie so bei YouTube Movies schauen, Google Play Movies. Eigentlich sollten wir dafür Geld bekommen, dass wir hier irgendwelche Plattformen plagen. Finde ich auch. Ganz, ganz toller Film. Vor allem dann, wenn ihr an Halloween nur so ein bisschen Horror vertragt.
Genau. Man kommt ganz gut in so eine kleine Halloween-Stimmung auf jeden Fall rein.
Und es ist der perfekte Einstieg, um sich mit dem Werk von Edgar Wright und vor allem der Three Flavors Cornetto-Trilogie vertraut zu machen.
Genau.
Aber sprechen wir doch mal über Halloween.
Halloween.
Und über Horror. Denn was? Was ist mehr mit Halloween connected als die Simpsons? Jedes Jahr seit ungefähr 75 Jahren gibt es eine Simpsons Halloween Folge, die witzigerweise übrigens immer im November ausgestrahlt wird, weil an Halloween irgendein Footballspiel oder so ausgestrahlt wird und dann eben die Simpsons immer um eine Woche gebumpt werden. Treehouse of Horror.
Ja.
Und das ist unsere Rubrik, die Top 3. Die Top 3 Treehouse of Horror.
Das Ding ist, Johannes, ich habe da oft weggeschaltet, weil es mir zu gruselig war. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Aber
dann lass dir von Tom helfen. Mal. Was ist denn deine Top 3, Anne?
Also ich kann mich auf jeden Fall an die Folge erinnern, da ging es um Edgar Allan Poe. und um den Raben. Ja. Und Bart hatte lange Haare und war Edgar Allan Poe Charakter. Und ja, genau, dann haben die da so ein Rabengruselding draus gemacht.
Die fand ich super. Das war, glaube ich, sogar die allererste Staffel, wo das passiert ist. Ich glaube, zweite Staffel, erste Halloween-Folge
oder so. Erzähl mal, was da passiert ist, bitte.
Es ist im Prinzip, es gibt von Edgar Allan Poe ein Gedicht, der Rabe.
Und sagt der Rabe nimmermehr.
Genau. Hm. Und dann, das lesen sie vor, oder beziehungsweise... Es wird ausgespielt.
Alle sind, die ganze Familie sind Charaktere aus dem Gedicht.
Genau.
Und Bart spielt es eben Edgar Allan Poe.
Da sprach der Rabe, friss meine Shorts. Das ist witzig, finde ich gut. Das ja. Fand ich auch, das war sehr, sehr cool. Hat mir auch damals Edgar Allan Poe so ein bisschen näher gebracht. Ah. Und hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja. Meine Nummer 3 von Treehouse of Horror ist aus Treehouse of Horror 5 oder V, die haben ja römische... Ziffern, und zwar der, ich weiß gar nicht, ob die Segmente jeweils Namen haben, aber es ging um einen Zeitreisetoaster. Das heißt, Homer baut sich eine Zeitmaschine aus einem Toaster. Keine Zeitmaschine, sondern ein Dimensionsportal und wechselt im Multiversum zwischen verschiedenen Versionen seiner Welt hin und her. Und schafft es dann irgendwie nicht zurück in seine Welt zu kommen. Und wechselt, da erlebt er so verschiedene Abenteuer. Und am Ende ist er in einer Welt, ich muss lachen, wenn ich nur dran denke, in einer Welt, die seiner sehr, sehr ähnlich sieht. Das heißt, die ganze Familie sitzt am Frühstückstisch und alles ist in Ordnung, nichts brennt. Es gibt keine Dinosaurier, keine Monster, die Leute fressen, keine Außerirdischen, die die Welt zur Knechtschaft gezwungen haben. Am Ende sitzen alle eben am Frühstückstisch und wollen essen, und dann stellt er fest, dass seine Familie alle lange Echsenzungen haben, und mit den Echsenzungen, so wie Chamäleons Fliegen essen, so essen sie ihr Frühstück. Und Homer nur am Ende so, okay, ja, das ist okay, damit kann ich leben. Das ist genau mein Simpsons-Humor. Was ist deine Nummer 2?
Ich kann mich an eine Folge erinnern, da geht es hauptsächlich um Mr. Burns und wie der so eine Art, das ist auch so Zitate auf Howard Hughes, diesem berühmten Unternehmer und Filmproduzenten in den 30er und 40er Jahren, der dann zum Ende seines Lebens zu so einem Germaphobe wurde, der sich isoliert hat und lange Haare hat und sich die Fingernägel nicht mehr geschnitten hat. Und da gibt es eine Folge, wo Mr. Burns irgendwie so ein bisschen wird und...
Ich muss dich unterbrechen. Das ist keine Treehouse of Horror Folge, das ist eine reguläre Folge. Aber die ist cool.
Noch Mulder und Scully und Leonard Nimoy sind dann irgendwie auch noch aufgetaucht. Und
genau.
Mr. Burns hat irgendwie so ein Medikament. Hör auf damit. Genau, und dann hat er nämlich irgendwelche fluoreszierenden Medikamente bekommen, weswegen er dann immer im Dunkeln geleuchtet
hat. Und seine Augen sind größer geworden.
Ja, genau.
So. Ja, genau. Ah, das war eine tolle Folge. Ich glaube,
das war auch gar nicht die Howard Hughes-Folge. Ich glaube, ich schmeiße es jetzt
gerade komplett durcheinander. Das sind zwei Folgen, die du zusammenschmeißt. Ja. Aber die sind beide gut, ja.
Ja, voll.
Und die du beschreibst, wo er durch den Wald geht und dann, ich schicke euch lieb oder ich komme in Liebe. Ich weiß nicht
mehr. Ja, ich finde das ziemlich gruselig. Also ich finde, für mich könnte das eine Halloween-Folge sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, die ist cool. Die finde ich auch gut. Obwohl es keine Halloween-Folge ist. Meine Nummer 2 Halloween Treehouse of Horror Simpsons Folge aus Treehouse of Horror 12. Da geht es um das Haus der Familie Simpson. Das wird umgebaut. Die bekommen so neue Sicherheitsfeatures, so eine runde Tür irgendwie, die Einbrecher abhalten soll. Und es ist natürlich ein Smart Home. Man muss dazu sagen, Smart Home irgendwann in den 90ern, wahrscheinlich so 95 oder so, ist die ausgestrahlt worden. Das heißt, war Smart Home, alles, was wir heute so an Google Nest und irgendwelchen Amazon Echos haben, das war halt noch Zukunftsmusik. Und die Stimme, also quasi die Siri in der Folge, die das Haus kontrolliert, ist einfach Pierce Brosnan, der damals schon James Bond war und der natürlich dann Marge total verzaubert, weil wer spricht nicht gerne mit James Bond, wenn das eigene Haus James Bond ist. Und tatsächlich nimmt es dann aber so ein bisschen so eine Odyssey im Weltraum 2001, Hell 9000
die KI übernimmt.
Genau, und lässt Marge nicht mehr aus dem Haus raus. Und ich glaube, Homer muss auch noch dran glauben.
Moje.
Ja, also ein bisschen gruselig, aber Pierce Brosnan als Haus ist einfach eine grandiose Rolle. Ich mag das sowieso, wenn Schauspieler so Rollen spielen wie Vin Diesel als Baum.
Ja.
Das mag ich total.
Ja, und wenn sie halt auch mit ein bisschen Selbstironie irgendwie sich selbst
Voll,
spielen, ne?
ja.
Wann war Vin Diesel ein Baum?
Na, Groot.
I
Ich bin
am
Groot.
Groot. I am Groot. Guardians of the Galaxy. Für alle, die das noch nicht wissen, ist nicht schlimm. Was ist deine Nummer 1, Anja?
Okay, an der Stelle bin ich, glaube ich, raus. Tom, du musst mir aushelfen. Du hast doch bestimmt noch eine Idee.
Ja, ihr habt noch nicht erwähnt die typischen Außerirdischen von Simpsons. Diese Tentakelviecher mit den.
Oh ja, richtig, die sind lustig.
Die sind super.
Und die hatten in einer Folge nicht nur einen US-Präsidentschaftskandidat übernommen, also ausgetauscht, sondern auch den zweiten. Und obwohl das dann rauskam.
Wer war das damals? Welche Präsidentschaftskandidaten waren es?
Oh, das Bush und Clinton oder
Ich
so.
glaube auch Bush und Clinton, ja.
Und das kam raus beim amerikanischen Volk. Und wie es typisch so ist beim amerikanischen Volk, will keiner einen anderen wählen, außer Demokraten oder Republikaner. Um ihre Stimme nicht zu verschenken. Und genauso war das halt auch. Ah, wir wählen einfach keinen von euch beiden. Und dann fragen die, wollt ihr eure Stimme verschenken? Und in der nächsten Szene hat halt einer die Macht übernommen. Natürlich, weil sie beide die Macht übernommen waren. Ja, egal. Jedenfalls sagt dann Homer, warum guckst du mich so an? Ich wollte den, ich habe den anderen gewählt. Heißt gut erklärt? Nee, nicht so ganz. Egal.
Das, doch, doch, das war gut erklärt.
Es war ein guter Simpsons kritischer Moment des amerikanischen
Und
Wahlsystems.
das, ja, und das war auch so ein purer Humormoment, gekoppelt mit so ein bisschen Dystopie. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch die erste Staffel, in der Treehouse of Horror stattgefunden hat, wenn ich mich
Ja,
nicht irre.
das könnte sein.
Ja. Ja, meine Nummer 1 ist aus Treehouse of Horror 6. Also VI in römischen Lettern. Ihr müsst euch das so ein bisschen gruselig vorstellen auch noch. Und zwar die. Nee, Moment, ich verrate nicht, was passiert, sondern ich versuche die Herleitung zu erklären. Und zwar bekommt die Familie Besuch von, ich glaube, von den Tanten, die so unbeliebt sind. Und alle verstecken sich irgendwo. Und Homer versucht sich hinter einem Schrank zu verstecken und sieht hinter dem Schrank ein Dimensionsportal. Und sagt na, okay, ja, scheiß drauf, springt durch das Dimensionsportal. In welcher Dimension finden die Simpsons statt? In der zweiten Dimension. Das heißt, er springt in die nächstgrößere Dimension und ist auf einmal eine 3D-Variante von sich selbst. Auch hier muss man sagen, das ist ungefähr ja so 94, 95 produziert worden. Das heißt, damals Computer Rendering, alle Simpsons-Charaktere als 3D oder nee, nicht alle, ich glaube, Homer und Lisa waren als 3D. Haben stattgefunden in so einem schwarzen Raum, wo so einzelne 3D-Objekte stattgefunden haben. Das war damals grandios, das zu sehen. Ist natürlich mit heutiger Technologie, also mit allem, was wir so von Pixar und Co. bekommen, Kindergarten. Aber damals war es mega cool und war ein interessanter Gedanke, dieses Spielen mit, was passiert, wenn eine Cartoon-Figur in ihre nächste Dimension springt oder sich bewusst ist, was. In welcher Dimension sie stattfindet. Und ja, ist bis heute eine meiner liebsten Treehouse of Horror-Folgen, einfach weil sie so wunderschön, so liebevoll produziert ist und so viel Spaß macht zu gucken. Ja.
Cool.
Kennt ihr eigentlich den zweidimensionalen Man? Ich glaube, von South Park war der.
Nee,
Das war
leider nicht.
ein Superheld, der sich darüber bewusst war, dass er zweidimensional ist und sich einfach um 90 Grad drehen konnte und dann war er weg.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ich weiß auch nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich
Aber es
South
klingt
Park
sehr,
war,
sehr lustig.
aber es war mega lustig. Und
Ja.
dann, oh, ich bin zweidimensional. Wo ist er hin? Er ist weg. Dann war halt nur noch so ein Strich. Anyway, das war super, der Filmpodcast, die Halloween-Folge mit Shaun of the Dead. Schaut euch Shaun of the Dead an,
Auf
grandioser
jeden Fall.
Film. Vor allem um in Edgar Wright, um ja in das Gesamtwerk von Edgar Wright reinzukommen. Wir hoffen, ihr habt ein sehr gruseliges Halloween.
Wir erzählen jetzt noch andere Gruselgeschichten, oder?
Nein.
Ja! Und wir hören uns demnächst mit was hören wir uns eigentlich? Was sind so
Na, wir
demnächst?
müssen mal gucken.
Also
Wir
wir
müssen
haben
uns noch
ja.
ein bisschen streiten, welchen Film wir als nächsten Film machen, glaube ich.
Wir haben ja Napoleon Dynamite versprochen. Und aber auf die lange Bank gelegt. Ja, wir haben es versprochen. Wir müssten es eigentlich noch machen.
Na gut.
Mal schauen, was wir als nächsten Film raushauen. Wir wünschen euch jetzt erstmal ein ganz tolles Halloween und wir hören uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu folgen, zu subscriben. 5 Sterne bei Apple, iTunes, Apple Podcasts dazulassen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.